der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Gronack-Walz und ich bin in Braubach. Mir gegenüber sitzt der Dr. Reinhard Friedrich, der langjährige Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und wir unterhalten uns heute wieder über den gedeckten Tisch im Mittelalter. Das ist der zweite Teil unserer kleinen Reihe. Und heute soll es um das Thema Glas gehen, Glas und Metall. In der letzten Folge hatten wir uns unterhalten über Ton, Töpfe, Ton, Krüge, Becher aus Ton und Keramik. Und jetzt geht es um Glas und Metall. Ja, lieber Reinhard, was stand auf dem Tisch und ab wann an Gläsern?
Ja, da muss man ein kleines bisschen ausholen. Glas und Glasherstellung ist ja immer was Besonderes. Und insofern galt Glas eigentlich zu allen Zeiten als Prestigeobjekt, wo man auch sich mit darstellen konnte natürlich. Es war etwas Kostbares, das nicht jeder hatte. Und das, wenn man es hatte, hat man damit natürlich auch ein bisschen angegeben. Die Römer waren in der Glasherstellung sehr, sehr führend. In Köln gibt es ja ein wunderbares Museum, wo zahlreiche römische Gläser ausgestellt sind. Das lohnt sich sicherlich, da mal durchzugehen. Dieses Wissen ist aber dann nach und nach verloren gegangen, hat sich in Klöstern noch ein bisschen erhalten und natürlich im Mittelmeerraum, wo über Ostrom, Byzanz diese ganze Kenntnis der Glasherstellung weiterlief und auch weiter produziert wurde. Hier im Mittelalter, im frühen Mittelalter und im 8., 9., 10. Jahrhundert ist Glas dann etwas ganz, ganz Seltenes, kommt aber dann im Laufe des 12. Jahrhunderts wieder auf. Sicherlich vermittelt auch über die Mittelmeerregion, auch durch die Kreuzzüge, die natürlich die Welt wieder geöffnet haben, kommt die Glasproduktion auch wieder hier hin, bleibt aber nach wie vor was Besonderes. Wir hatten ja gesehen, vorhin gehört in der Folge auch, dass es Waldgläser gibt, die hier in dieser Region eben üblich waren und die Sodagläser, diese mittelalterlichen Gläser in Venedig und Apulien und auch Sizilien, das waren große Produktionsstätten im Mittelmeer. Glas selber ist, da müssen wir so ein kleines bisschen einsteigen, aber das weiß eigentlich jeder zunächst mal, dass Glas aus Sand besteht, aus Quarzpartikeln, also aus geschmolzenem Sand. Aber das alleine reicht eben nicht, sondern man muss noch ein Flussmittel beigeben, damit sich das alles verbindet. Und da gibt es also sogenannte Silikate, die dienen als Flussmittel. Und im Mittelmeerregion hat man dazu Soda genommen, also Natriumcarbonat. Das verleiht den Gläsern einen fast durchscheinenden Charakter, manchmal etwas gelblich. Und in unserer Region, wo man diese Möglichkeiten eben nicht hatte, wo kein natürliches Soda anstand, hat man eben Pottasche genommen, also Calciumcarbonat. Das führt dazu, dass die Gläser so einen leichten grünen oder bläulichen Stich haben. Daran kann man diese Waldgläser dann sehr gut und sehr schnell erkennen. Und hier sind eigentlich die meisten Gläser als Waldgläser produziert worden. In den gleichen Formen und sehr schön.
Kleine Eselsbrücke, die Waldgläser sind leicht grünlich, wie der Wald.
Genau.
Und es hat auch einen Grund, warum die Waldgläser heißen, denn im Wald hat man sehr viel Holz und dieses Holz hat man gebraucht, um Glas herzustellen, die Asche nämlich.
Die dann eben beigemischt wurde, eben als Fließmittel, ja. Also das fängt dann hier im Laufe des 12. Jahrhunderts an, dass Glas häufiger wird. Im 13. ist es dann fast üblich bei einem reichen, gut gedeckten Tisch, sowohl auf einer Burg als auch im bürgerlichen Milieu, gehört Glas dann schon dazu. Vor allem diese Nuppenbecher, wie der Name sagt, also kleine Nuppen, die außen angebracht worden sind. Warum, kann man viel darüber diskutieren. Sie sind symmetrisch angebracht. Die einen sagen, die sind angebracht worden, wenn man mit fettigen Fingern das Glas besser halten kann. Das ist jetzt eigentlich nicht meine Vorstellung, sondern die sind einfach symmetrisch angeordnet und sahen einfach schön aus. Das ist für meinen Begriff eher eine Zierde, denn auch im Mittelalter wurden die Finger bei Tisch gewaschen. Wir haben Aqua Manile, also Handwaschgefäße, die mit Wasser gefüllt waren, mit denen man sich bei Tisch die fettigen Finger wieder waschen konnte, und Auffangbecken dazu, in denen das Wasser dann aufgefangen wurde. Also auch die mittelalterlichen Tischsitten waren durchaus so, dass man nicht mit fettigen Fingern alles angefasst hat.
Diese Aquamanile, die haben ja oft sehr interessante Formen, wie Tiere, habe ich schon welche gesehen.
Ja, das ist im Grunde, man braucht ein Gefäß, einen Wasserbehälter, den man dann ausgießen kann. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber es hat sich eben durchgesetzt, da tatsächlich eine Tierform zu nehmen. Das sind in der Regel bauchige Tiere, Hund, Pferd habe ich auch schon gesehen, eine Pferdedarstellung. Aber ich habe auch immer eins als hahnartiges Gefäß gesehen. Und auch die unterliegen so ein bisschen dem Reichtum des Eigentümers. Es gibt also sehr kostbare aus Metall. Ein größeres Gefäß, ganz aus Metall, ist schon an sich ein gewisser Wert. Oder Bronze vor allem. Löwen gibt es natürlich als Ausgussgefäße. Und dann gibt es sehr einfache keramische Nachahmungen, bis hin zu einem kleinen Schweinchen aus Pinksdorfer Ware. Also da gibt es verschiedene Ausgestaltungen, aber es zeigt eben, dass man auch beim mittelalterlichen Essen sich sehr wohl die Hände gewaschen hat.
Und es zeigt auch, wie viel Humor die Menschen
Ja,
haben. Ein kleines
ganz
Schweinchen auf
genau.
dem Tisch, das
So
finde ich ja
ist
schon herrlich.
genau.
Ja, jetzt haben wir auf dem Tisch Gläser, meistens Waldgläser. Wir haben Aquamanile. Wir haben Schüsseln, um die Hände zu waschen. Was stand noch auf dem Tisch?
Ja, die Trinkbecher haben wir natürlich schon gehabt, größere Ausschankgefäße, aus denen dann nachgefüllt wurde bei Tisch. Man hatte natürlich auch einen Mundschenk, den man auch heranrufen konnte, der dann ausgeschenkt hat, aber es standen schon Krüge oder krugartige Ausschankgefäße auch auf dem Tisch. Aber wir brauchen ja auch so ein bisschen noch das Drumherum. Ein gut gedeckter Tisch hat immer eine Reihe von Bestecken. Das war im Mittelalter noch nicht so, sondern die Gabel kommt erst sehr viel später auf, erst in der frühen Neuzeit, sondern man hat vor allem Messer und auch Löffel gehabt. Das sind die beiden Esswerkzeuge gewissermaßen, außer den Fingern, mit denen man natürlich auch essen durfte, die bei Tisch eben üblich waren. Aber wir können jetzt keine speziellen Tischmesser unterscheiden in dieser Zeit. Messer sind eben einfache kleine Messer, natürlich keine Kampfmesser, sondern oder Jagdmesser, sondern einfache kleine Messer zum Schneiden.
Ich habe auch schon solche, ja, wie nennt man es? Necessaire, sagt man in späteren Zeiten dazu tatsächlich gesehen. Da hatte jeder sein eigenes Messer und seinen eigenen Löffel dabei. Und da gab es dann auch sehr schöne Futterale, mit denen man die auch am Gürtel befestigen konnte, um die sozusagen mitzunehmen. Also es war gar nicht so, dass der Gastgeber das unbedingt zur Verfügung stellen musste, sondern das war ein, gehörte zum persönlichen Gut in manchen Kreisen.
Da sind wir aber schon zeitlich weiter, da sind wir jetzt schon in der frühen Neuzeit, das ist richtig, da hat man diese Service quasi und schon gehabt, auch diese persönlichen Service. Im Mittelalter, ja gut, wie will man das nachweisen, wem was gehörte? Wir finden nur im Abfall Metalllöffel, das waren die besseren. Holzlöffel finden wir nicht so häufig, aber das liegt daran, weil sich organisches Material eben nicht gut hält. Nur im feuchten Milieu, also in einem Wassergraben beispielsweise und da, wo wir eine Burg oder eine Stadtsiedlung haben mit feuchtem Milieu, da finden wir auch dann immer wieder Holzlöffel. Also der Holzlöffel war sicherlich der typische Löffeltyp, während der Metalllöffel etwas Besonderes war.
Ich habe auch schon solche Wandschränkchen gesehen, wo Löffel drin, was weiß ich, 12 Löffel drin nebeneinander aufgestellt waren. Ich weiß aber gar nicht, aus welcher Zeit das ist.
Also ist sicherlich keine Primärquelle,
Ja.
denn es wird nicht seit dem Mittelalter erhalten. Es gibt in der Tat Wandschränke.
Wahrscheinlich
Das
nicht.
genau. Das finden wir auf vielen Burgen, wenn wir die uns anschauen, sehen wir wirklich in die Wand eingebaut kleine Wandschränke mit zwei Schlitzen für Holzböden, also für Regalbretter. Was aber darin jetzt wirklich aufbewahrt worden ist, können wir nicht sagen.
Da
Gerne
müssen wir
natürlich
dann
auch
mal.
zwölf metallerne Löffel, weil die was sicherlich was Besonderes waren.
Ich werde mal auf den Miniaturen gucken. Manchmal hat man da ja solche Darstellungen von der Umgebung, wo man solche interessanten Haushaltsdetails sehen kann. Komme ich aber zu einem Märchen, dem Märchen von Dornröschen, wo es ja darum geht, dass nicht genügend Haushaltgeräte vorhanden sind oder es gibt nicht genügend Teller, von denen gegessen werden kann. Und das scheint mir doch so zu sein, dass man möglicherweise eine gewisse Anzahl hatte und wenn man das nicht hatte, dann gab es ein Problem, dann konnte man nicht so viele Gäste einladen. Märchen sind ja oft solche interessanten Quellen, natürlich nicht unbedingt fürs Mittelalter.
Ja, aber die Grundidee ist natürlich schon richtig. Wie immer, es gibt viele Arten von Alltag. Ein reicher Alltag auf einer Burg, die auch gute Ressourcen hatte und man das auch darstellen wollte. Meinetwegen jetzt die Grafen von Katzenelnbogen bei ihren Burgen, die haben sicherlich eine opulente Mahlzeiten auch serviert. Das kennen wir auch aus späteren Berichten, wo für tagelange Feste eingekauft wurde und entsprechend wird auch das Tischgeschirr ausgesehen haben. Das muss man unterscheiden von einer durchaus ärmlicheren Burganlage oder ärmlicherem Leben, wo auch der Burgherr selber bei der Feldarbeit mit angepackt hat. Und da wird die Tischausstattung natürlich nicht so opulent gewesen sein, wie wir es in einer hoch- oder einer gutgehenden, hochadeligen Burg gefunden haben. Das heißt, auch da sind mehr Holzgeschirre üblich gewesen. Man hat sich sicherlich auch einige Dinge geteilt, ja.
Interessant und festzuhalten bleibt vielleicht, dass es schon eine Frage von Prestige ist, wie man seinen Tisch deckt und wie man seine Gäste bewirtet, dass das sogar in Sagen und Legenden und Märchen Einzug findet. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben.
Auch die Tischordnung, wenn ich das noch kurz einpflegen darf, ist immer ganz wichtig, wer rechts oder links vom Gastgeber sitzt. Es gibt dieses berühmte Beispiel beim Hoffest von Friedrich Barbarossa in Mainz, wo, ich glaube, es war der Erzbischof von Köln, sich beleidigt fühlte, weil er nur zu Linken sitzen durfte und dann mit seinen 1000 Rittern wieder abgereist ist, beleidigt. Also die Sitzordnung war eine ganz wichtige Sache, gerade bei gehobenen Veranstaltungen, weil dadurch auch die Nähe zum Hausherrn, zum Gastgeber und damit auch die Machtposition zum Ausdruck gebracht wurde.
Wo man wieder sieht, die Katastrophen der Vergangenheit ist manchmal das Glück für heute oder
So ist es ja.
jedenfalls vermehrt es unser Wissen. Ja, wir haben sehr viel gelernt über den gedeckten Tisch auf Burgen, über die Küche in der vorherigen Folge, über die Keramikgefäße in dieser Folge, über Metall und Glas auf dem gedeckten Tisch im Mittelalter. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Reinhard Friedrich.
Bitte sehr.
Und wir hören uns wieder an dieser Stelle. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Deutschen Burgenvereinigung erfahren wollen oder sich für eine Mitgliedschaft in der Deutschen Burgenvereinigung interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage www.deutsche-burgen.org. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns über Ihr Interesse.